Wir wollen wieder das Wort Gottes aufschlagen im 2. Thessalonicher Brief, den wir im Neuen Testament finden, im 2. Kapitel, 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Und ich lese uns nochmal die ersten 12 Verse. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, die ersten 12 Verse. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes, den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Lass uns den Herrn bitten, uns zu helfen, über dieses sein Wort nachzudenken und recht darauf zu antworten. Herr, wir kommen im Bewusstsein unserer Schwachheit, im Bewusstsein, dass auch wir verführbar sind, im Bewusstsein, dass wir oft nicht beurteilen können, in welcher Zeit wir stehen und welches die wirklichen Anfechtungen unserer Zeit sind. Wir kommen als solche, die geprägt sind von dem, was uns heute bestimmt, und wir kommen und bitten dich sieh deinen Sohn an, den du durchbohrt hast, um unsere Übertretungen willen, den du hingegeben hast, damit wir gerechtfertigt würden, den du auferweckt hast, um unser Heil gewiss zu machen. Und wir bitten dich um seines Namens willen, gib uns, was wir brauchen. Rette uns von allem verkehrten Denken. Rette uns vom Selbstvertrauen. Rette uns von der Verführung und hilf uns, dass wir deine Herrlichkeit sehen und die Kraft, die Macht deiner Gnade. Und wir bitten dich, rette uns vom Zeitgeist, von dem System dieser Welt und gib uns, dass wir auf dich vertrauen, dass wir unsere Hoffnung ganz allein auf die Gnade setzen und dass wir solche sind, die dein Kommen erwarten. So komm du und hilf uns, dass wir auf dass wir deinem Wort vertrauen, dass wir dein Wort verstehen, aber dass dein Wort auch in uns Raum hat und Frucht bringt und dass unsere Antwort dir wohlgefällig ist, die Antwort unseres Herzens. All diese Dinge bitten wir und so wollen wir dich um deine Leitung und Weisheit bitten und bekennen, wir können ohne dich nichts tun. Sei du es, der in uns das Wollen und das Vollbringen schafft, zu deinem Wohlgefallen. Amen. Ja, wir haben ein bisschen, es sind jetzt schon wieder 2 Wochen vorbei, dass wir uns mit dem Text angefangen haben zu beschäftigen. Und ich glaube, es ist ganz gut, wir schauen noch mal ganz kurz auf die Situation, die uns direkt in diesem Brief von der Gemeinde, von den Gläubigen in Thessalonich gezeigt wird. Und nicht nur in diesem, ich gehe auch auf den ersten Brief ein, nebenbei auf den ersten Brief, weil diese Briefe sind innerhalb von einer kurzen Zeit entstanden, offensichtlich, und sie zeigen uns etwas von der Situation dieser Gemeinde. Wenn wir im zweiten Brief in Kapitel 4 lesen, das ist im ersten Kapitel, Vers 4 lesen, da heißt es, sodass wir uns selbst im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue. Und jetzt kommt die Beschreibung ihrer Situation in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Hier wird also von Verfolgungen und Bedrängnissen gesprochen, die sie zu ertragen haben. Auch im 1. Thessalonicher Brief wird das genauso erwähnt, dass sie Bedrängnisse und Verfolgungen zu ertragen haben. Vers 5, da geht es darum, dass er Bezug auf diese Verfolgungen nimmt und sagt, sie sind ein Anzeichen, also die Verfolgungen und Bedrängnisse sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, also noch nicht das gerechte Gericht Gottes, sondern ein Anzeichen für das kommende gerechte Gericht Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Also die Gemeinde wird beschrieben als eine Gemeinde in Verfolgungen, in Bedrängnissen und in Leid. Dann wird es gesagt, dann wird es nochmal betont, wie es denn gerecht ist vor Gott, Vers 6, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Also da sind Bedränger. Bedränger sind stark, Bedränger haben die Macht und sie bedrängen die Gemeinde Gottes, die ihr bedrängt werdet, sagt er dann, die ihr bedrängt werdet. Also immer wieder merkt ihr die gleichen Worte. Es ist also das, was sie bestimmte, was die Situation bestimmte, nämlich eine Bedrängnis. Und sie war so gegenwärtig, dass sie dem gar nicht ausweichen konnten. Aber was ist hier die Haltung dieser Gläubigen? Nämlich, Paulus beschreibt es sehr schön. Er sagt, er rühmt sie wegen ihres standhaften Ausharrens. Also, standhaftes Ausharren kann ich nur zeigen, wenn die Bedrängnis hart ist, dauerhaft ist. Und wir sehen, dass diese harte, dauerhafte Bedrängnis nicht Entmutigung, nicht Erschöpfung zum Ergebnis hatte, sondern im Gegenteil, es bewirkte standhaftes Ausharren. Sie nahmen zu in Standhaftigkeit im Ausharren. Ausharren ist ein Wort, das wir oft nicht verstehen. Es bedeutet darunter bleiben. Und darunter bleiben bezieht sich auf Gott. Es zeigt, dass jemand, ohne dass er seine eigenen Lösungen sucht, unter Gottes Weisheit, Gottes Ratschluss sich beugt und Gott die Ehre gibt, auch wenn die Bedrängnisse anhalten. Das ist das Darunterbleiben. Er hält fest im Glauben. Er hält fest, bis Gott bestimmt, bis Gott das Ende der Bedrängnis bestimmt hat. So, das ist also hier ihre Situation. Und dann erinnert sie Paulus daran, worauf es hinausläuft. Also, warum sie diese Bedrängnisse zu ertragen haben. Es zeigt einfach, dass sie als Gläubige in einer Welt leben einer Welt der Auflehnung gegen Gott. Und er zeigt auch, er macht es sehr konkret und zeigt, wohin es führt. Also er sagt, es gibt eben die zwei Reiche, das Reich Gottes mit Christus als König und, das Reich dieser Welt. Und das ist das Reich der Auflehnung gegen Christus als König. Was ist das Ende dieser zwei Reiche? Nämlich das, was sich angekündigt hat, was also schon ein Anzeichen, was sie als Anzeichen erfahren haben, sagt er, führt zu einem Ende, zu einem Ergebnis, nämlich, dass der Herr kommen wird, euch, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns, also ihr Ende wird Ruhe sein, mit allen Gläubigen, deswegen sagt er, gemeinsam mit uns, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht. Sie warten auf den Herrn Jesus, der kommen wird mit seinem ganzen Heer, mit den Engeln seiner Macht. Wie kommt er? In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Ich wiederhole kurz, aber ich glaube, es ist heute so wichtig in der Schule, in der christlichen Schule, in der christlichen Welt merkt man es immer wieder, wie wichtig diese Sätze hier sind, weil sie uns selbst auch korrigieren in unserem Denken und in unserem Urteil. Wir fordern alle Menschen auf, dem Evangelium zu gehorchen. Die Verkündigung des Evangeliums ist eine frohe Botschaft. Sie sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Diese frohe Botschaft und die Bedeutung der frohen Botschaft erkennen wir erst, wenn wir verstehen, wie verloren der Mensch ist. Dass der Mensch wirklich tot ist in Sünden und Übertretungen. Dass Gottes Zorn über den Menschen ist. Dass er diesem Zorn durch keine Mittel, durch keine Bemühungen entfliehen kann. Dass er auch keine Möglichkeiten hat und dass der Reichste und alle Reiche zusammen, wenn sie sich zusammentun würden, könnten sie nicht für eine einzige Seele bezahlen. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seele, sagt Psalm 49. Sie könnten Gott kein Lösegeld bieten wegen der Sünde und der Schuld. Und es ist so wichtig, ne, dass wir nicht nur auf unser Leben schauen als jemand, der sagt, okay, wenn ich zurückschaue, alle Menschen haben Fehler, jeder weiß, dass alle Menschen Fehler haben und ich habe auch meine Fehler. Und wir sehen auf unser Leben wie so eine weiße Wand, die so ein paar Flecken hat, wie hier. Ja, das ist so, wie die meisten Menschen sich sehen. Natürlich habe ich ein bisschen Fehler. Aber die Situation ist viel schlimmer. Die paar Fehler, die wir sehen, zeigen, dass es dort eine Quelle gibt. Ein Herz der Bosheit und der Auflehnung gegen Gott. Und jeder, der einmal die 10 Gebote, wie wir sie heute gelesen haben, verstanden hat, weiß, dass wir voller Unreinheit sind, voller Sünde gegen Gott, voller Auflehnung gegen Gott. Aber das ist noch nicht alles. Das Schlimme ist, bei den besten Bemühungen könnten wir nichts daran verbessern, sondern im Gegenteil, wir würden es nur verschlimmern. Ich nehme gern das Beispiel, um einfach diese ganze Selbstgerechtigkeit wegzunehmen, weil viele denken, sie würden das kompensieren können durch Gebete, durch Hingabe, durch Opfer und so weiter. Alle Gebete eines Menschen sind so unrein, dass er mit dem Frömmsten seines Lebens nur seine Schuld vermehren würde. Wenn Gott so dein ganzes Leben rausschneiden würde, das heißt, wie man das heute bei Filmen macht, er würde nur die wichtigen Sequenzen rausschneiden, er würde also dein ganzes Leben rausschneiden und sagen, okay, dieses Leben, wir tun mal so, du hättest nicht gelebt und er nimmt nur deine Gebete. Wenn deine Gebete im Lichte des Himmels betrachtet würden, würden alle deine Gebete beweisen, dass deine Verdammung auf ewig gerecht ist. Du bist ein Sünder. Die frohe Botschaft kommt, dass Gott nun auffordert, zu ihm zu kommen mit den Sünden, mit der Erkenntnis, dass wir sein Urteil, also mit der Einsicht, dass wir sein Urteil anerkennen und nun als Verkläger, als sie, die sich selbst verklagen, vor dem Herrn erscheinen, um Vergebung zu empfangen. Wir verklagen uns, wir bekennen unsere Schuld. Wir bekennen auch die Hoffnungslosigkeit in der wir stehen und bitten Gott, uns zu vergeben. Jeder, der nachdenkt, jedem Menschen, der nachdenkt, beweist sich die Lehre der Verderbtheit des Menschen vor dem Angesicht Gottes als wahr. Als wahr. Jeder. Das heißt, wenn es jemand ernst meint und wirklich bereit ist, sich selbst im Lichte Gottes, und wir können die 10 Gebote als Spiegel Gottes nehmen, um Lichte Gottes zu betrachten, so muss er, wenn er ehrlich ist, zum Ergebnis kommen: Vor diesem Gott kann ich nicht bestehen und werde es auch nicht können. Das heißt, diese Wahrheit bezeugt sich so stark dem Gewissen, dass sie unausweichlich ist für jeden, der aufrichtig ist. Wer also das leugnet, was macht er? Er zeigt damit, dass er die Wahrheit hasst, dass er sie nicht will. Und dass Gerechtigkeit nicht aufgrund von Werken erfolgen kann, weil wir böse sind, und dass Gott nicht uns anerkennen kann, weil wir besser sind als Max und Fritz neben uns, beweist nochmal die Herrlichkeit, dass Gott seinen Sohn gibt, der herabkommt auf die Erde, um stellvertretend unsere Gerechtigkeit zu erfüllen. Das heißt ganz einfach, es ist offensichtlich, es bezeugt sich dem Gewissen des Menschen, dass nur Gott und Mensch den Menschen mit Gott versöhnen kann und nicht irgendein besserer Mensch oder ein Engel oder sonst irgendetwas, sondern nur, dass diese Erlösung, die Christus uns getan, für uns erkauft hat, die einzig logische Konsequenz ist aus der Verderbtheit des Menschen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt viele Möglichkeiten in dieser Welt, aber sie gehen alle von irgendwelchen Gottesvorstellungen aus, die nichts mit dem Gott, der ist, der die Welt geschaffen hat, zu tun hat. Ich kann immer wieder, und das ist das Besondere, dieses Evangelium bezeugt sich dem Gewissen, und der Gott, der also seine Botschafter aussendet, allen Menschen zu rufen, tue Buße und glaube an den Herrn Jesus Christus, bezeugt die Ernsthaftigkeit der Sünde am Kreuz von Golgatha, als er seinen Sohn hinrichtet. Aber er bezeugt damit auch, dass er bereit ist, jedem zu vergeben, der auf das Kreuz schaut und sagt: Das ist meine Strafe für meine Übertretungen. Wenn du denkst, dass du ein guter Mensch bist und harmlos, dann schau auf das Kreuz. Sieh, wie Gott seinen eigenen Sohn hinrichtet, und sieh, das ist ein schrecklicher Tod. Und du siehst nur die Hälfte, wenn du nur äußerlich drauf schaust, sondern schau darauf, wie Gott es beurteilt. Es ist ein schrecklicher Tod. Und jetzt komm mit deinen Sünden und sag: Da beweist Gott, wie böse ich bin, wie hoch meine Schuld ist, wie unmöglich es für mich ist, meine Sünde je zu sühnen. Hier ist der Beweis Gottes. Es bezeugt sich dem Gewissen. Die Wahrheit drängt sich uns auf. Schaut, und darum geht's. Und jetzt schauen wir nochmal in den Text, was er hier sagt. Er sagt hier: Warum kommt Gott also am Ende der Zeit in flammendem Feuer, um Vergeltung zu üben? Und schaut, was er hier sagt. Er sagt nicht, dass hier das flammende Feuer kommt über Sodom und Gomorra, die voller Bosheit, Mord, Ehebruch und so weiter lebten, sondern, was steht hier, warum kommt Gott in flammendem Feuer? Weil sie Gott nicht anerkennen. Gott anerkennen ist etwas anderes, als zu sagen: Ich glaube an Gott. Gott anerkennen bedeutet, ich erkenne ihn an als der, der er ist. Stell dir vor, die Schule oder da, wo du arbeitest, bestimmt einen neuen Chef. Und sozusagen der alte Chef ist weg, da kommt also ein neuer Chef hin. Und er gibt dir eine Anweisung, die du ausführen sollst, und du sagst einfach: Tut mir leid, aber für mich bist du nicht der Chef, für mich hast du nichts zu sagen. Damit sagst du nicht, du existierst nicht, du sagst einfach: Ich gebe dir nicht den Platz, der dir zusteht. Ganz einfach, das ist das. Ich gebe dir nicht den Platz, der dir zusteht. Gott nicht anerkennen tun die Menschen deswegen, weil sie Gottes Urteil, Gottes Gewalt, Gottes Macht, Gottes Herrschaft, Gottes Besitztum nicht anerkennen über die Welt. Sie sagen, wer ist Gott, dass ich ihm gehorchen sollte? Und doch kommt Gott mit einem unausweichlichen Befehl. Paulus nennt es Befehl, Gott gebietet, allen Menschen überall Buße zu tun, nämlich zu Gott zu kommen mit seiner Schuld, um Vergebung zu suchen. Und deswegen wird hier nicht gesagt, also die, die besonders schlimme Sünden getan haben, nicht, er sagt nicht, dass Gott Vergeltung üben wird an denen, die Mörder geworden sind, die stehlen und also als Diebe verurteilt wurden von unserem Gesetz. Das sagt er nicht, sondern er sagt, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Das ist ein großes Verbrechen. Merken wir etwas? Es ist ein furchtbares Verbrechen, zu sagen, wer ist Gott, dass ich ihm gehorchen sollte? Nun, zusammengefasst heißt das ja, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Gott gebietet dir, Buße zu tun von deiner Selbstgerechtigkeit, von deinem Vertrauen auf dich selbst und an Christus Jesus zu glauben. Und du weigerst dich, das zu tun. Und er sagt, das ist das Höchstmaß aller Sünden zusammen. Du bist Sünder, du hast alle Gesetze übertreten, wir haben alle Gebote Gottes. Die ganzen Gebote beweisen dir, wie schuldig du vor Gott geworden bist. Und nun gibt Gott in seiner Barmherzigkeit das Evangelium und sagt, aber alle diese Schuld will ich dir vergeben, so du deine Schuld anerkennst, sie bereust und an Christus Jesus glaubst. Und der Beweis und das Opfer, das Gott darin bringt, dass sein Sohn Mensch wird und ans Kreuz geht, ist so herrlich, so barmherzig, so eine Erniedrigung des großen Gottes. Wie sollte jemand schuldlos sein, der das verwirft? Nein, es ist eine größere Schuld als jeder Mord, als jeder Ehebruch, als jeder Hass, als jede Bitterkeit. Dies ist die Verwerfung Gottes selbst. Und deswegen sagt er ganz einfach, dass Gott das aber vergelten wird. Gott ehrt seinen Sohn. Gott ehrt seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Wer ihn verwirft, diese, Vers 9, werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Diesen Gnadenruf zu verwerfen, ist das Höchstmaß der Frechheit des Menschen, ein Festhalten an der Lüge, eine Verwerfung Gottes selbst. Und doch die verbreiteste Haltung in dieser Welt. Und doch das, was überall allgegenwärtig ist. Aber die, die ihm vertrauen, die dem Ruf gehorchen, werden errettet werden. Der Herr kommt. Der Herr kommt und wird ihnen Ruhe geben. Sie werden in die Herrlichkeit Gottes versammelt werden. Im 1. Thessalonicher Brief hat Paulus es ihnen so gesagt. Er sagt, dass sie wachsen sollen in der Liebe zueinander und ihre Herzen gestärkt werden in Heiligkeit. Und schaut, was er jetzt sagt. Er sagt, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Wir überlesen manchmal, wie Paulus das hier schreibt. Paulus schreibt hier nicht, wenn der Herr kommt, sondern er geht sozusagen hier einen Schritt weiter und sagt, der Herr kommt, um sein Volk zu erretten. Und hier sind wir einen Schritt weiter und er nimmt sein Volk und bringt es vor dem heiligen Gott und präsentiert es dort. Als sein herrliches Volk, als seine Gemeinde, die er liebt hat, Also da, wo er seine Braut dem Vater zeigt. Darauf nimmt er Bezug. Und dann hat er eben von der Wiederkunft des Herrn gesprochen. Jetzt gehen wir in den Text rein. Jetzt stellt euch mal vor, oder vielleicht muss ich noch etwas einfügen, darum nochmal ganz klar die Aufforderung hier, von der Schrift her, hast du dem Befehl Gottes, hast du dem Befehl Gottes gehorcht? Hast du Buße getan? Und setzt du dein Vertrauen ganz auf den Herrn Jesus Christus? Erkennst du nicht, bist du bereit, deine Schuld anzuerkennen, wie Gott sie sieht? Oder verteidigst du die ganze Zeit deine Gerechtigkeit vor Gott in deinen Gedanken, in deinem Herzen, in deinem Leben? Denkst du, dass Gott mit dir zufrieden sein wird, dass du deswegen gar nicht so genau hinschauen musst in dein Leben? Oder ist es nicht eher wichtig, dass du anerkennst, dass du Gottes Urteil für dich brauchst, dass du ihn anflehst, wenn du keine Schuldbewusstsein, keine Furcht hast wegen dem Schrecken Gottes, dass du ihn anrufen musst, dass er dir die Augen öffnet, damit Gottes Furcht in dein Herz einkehrt und du schließlich deine Gedanken und deine Gesinnung und deine Motive im Lichte Gottes siehst und dass er dir seinen Sohn offenbart, dass du deine Hoffnung allein auf ihn setzt. Wenn nicht, verwirfst du den Schöpfer, den Erlöser, den König der Zeitalter und wirst verdammt werden mit der ewigen Strafe vor dem Angesicht des Herrn. Die Strafe soll dich nicht in Angst, soll nicht einfach nur der Angsttreiber sein, sondern die Strafe soll nur erwähnt werden in dem Zusammenhang, Gott hasst Sünde. Gott hasst Sünde. Das Kreuz beweist es, die Hölle beweist es, die Hölle zeigt die Gerechtigkeit Gottes, die Hölle zeigt aber auch den Preis, den Christus bezahlt hat, als er die Höllenstrafe für alle seine Kinder auf sich nahm. Aber jetzt zurück zum Text. Nun, es gibt ein ganz furchtbares Übel unter denen, die bekennen, gläubig zu sein. Der Jesus in seiner Endzeitrede warnt die Jünger immer wieder davor und er nimmt Beispiele wie die 10 Jungfrauen, wie den Haushalter, wie den Arbeiter und so weiter. Und immer wieder spricht er davon, dass sie doch wachen sollen und auf die Wiederkunft des Herrn warten sollen. Sie sollen warten, dass der Herr kommt. Das heißt, das Leben eines Gotteskindes soll bestimmt sein vom Warten. Er soll jederzeit mit dem Herrn rechnen. Der Haushalter soll treu sein in seiner Aufgabe, nicht in der Weise, dass er sagt, okay, mein Herr hat gesagt, dann und dann wird er kommen, so mache ich erstmal alles, was ich will und dann, wenn ich denke, er kommt bald, dann mache ich schnell das, was er will. Das ist ein Heuchler, ne? Das ist ganz klar ein Heuchler. Sondern er soll treu sein, dass wenn der Herr unerwartet kommt, er ihn genau bei dem findet, was er tun soll. Gedanklich ein kleiner Sprung, aber es ist vom Thema das Gleiche. Stell dir vor, es würde jetzt morgen sich die Meldung verbreiten, es wurde noch ein weiterer Brief von Paulus gefunden. Und dieser Brief macht deutlich, dass Jesus schon irgendwann in der Geschichte wiedergekommen ist. Das heißt, du wartest zwar auf den Herrn, aber nun kommt ein Brief in der Autorität des Apostels. Das war eigentlich töricht, auf ihn zu warten. Das ist alles schon Vergangenheit. Es lohnt sich nicht mehr. Diese wartende Gemeinde in Verfolgung hat es erschüttert. Und Paulus sagt, es könnten Propheten aufstehen, die könnten das behaupten. Und die würden sagen, der Herr hat mir gesagt. Und es könnte ein Geist reden, der sagt, der Herr hat gesagt, er ist schon gekommen. Und darum ist es unnötig, noch weiter zu warten. Ihr merkt, die eine Versuchung ist gar nicht zu warten und Jesus warnt davor, nicht wartend zu sein. Hier kam die Versuchung in die Gemeinde herein, es ist schon zu vorbei, ihr braucht gar nicht mehr warten, der Herr ist schon gekommen. Und in diesem Zusammenhang sagt Paulus, Leute, der Herr hat gesagt, es gibt klare Anzeichen, die vorher geschehen werden, klare Dinge, die geschehen werden, wenn er kommt. Und diese Anzeichen, auf die müsst ihr achten. Und da haben wir dann den Mensch der Gesetzlosigkeit, den Mann des Verderbens, also das, was überall eigentlich auch bekannt ist als den Antichristen, der an die Stelle Gottes tritt. Nun, wenn ihr erwartet, dass ich euch sage, wer der Antichrist ist, dann müsst ihr ins Internet gehen, da werdet ihr viele, viele Behauptungen finden. Und ich denke, immer wieder zeigt es die Torheit des Menschen. Es ist schon wichtig, darüber nachzudenken. Es ist wichtig, auf die Merkmale zu achten. Und es ist auch wichtig, wie bei Calvin, der einfach die Parallelen macht zur katholischen Kirche und sagt, alles, was wir da sehen, zeugt davon, dass das der Antichrist ist oder ein Antichrist ist. Und ich habe kein Problem damit. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil er schaut auf die Zeichen, er schaut, was da geschieht, und er denkt, ist es das schon? Denn wir haben genau das Zeugnis hier von Paulus. Paulus sagt, dass schon zu seiner Zeit Anzeichen da sind. Also er sagt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit offenbart sich schon. Und Johannes der Apostel sagt, es kommt der Antichrist, aber, sagt er, wie schon jetzt viele Antichristen sind. Er zeigt also, dass das Prinzip, das Wesen, die Sache selbst immer wieder in der Kirchengeschichte gefunden wurde. Schaut, damit gibt es, was ich wiederhole ein bisschen, damit gibt es ein Riesenproblem für Leute, die sagen, ach, die Gemeinde hat schon immer an die Wiederkunft des Herrn geglaubt, das heißt, und er ist doch nicht gekommen, deswegen, ob er jetzt kommt, wissen wir nicht. Diese Gläubigen offenbaren ein tief sitzendes Problem, nämlich, dass sie nicht mehr solche sind, die auf ihren Herrn warten. Als Wartende schauen wir, beurteilen wir, wachen darüber. Auch dann, wenn wir uns irren, hält es uns bei der Haltung, die wir brauchen, nämlich dieses Warten auf den Herrn mit der Wachsamkeit, die er uns gegeben hat, in der Anerkennung unserer Begrenztheit, dass wir nicht wissen, wann er kommt und dass wir ihm treu sind, bis er kommt. Nun, wenn wir jetzt hier in den Text hineinschauen, ist es wichtig, dass wir etwas ganz Entscheidendes verstehen, wie Gott immer in der Geschichte gehandelt hat. Im zweiten Buch Könige, da wird uns ein plastisches Beispiel gegeben für die Art und Weise, wie Gott handelt. Der König Josaphat war beim König Ahab und sie wollen in den Krieg ziehen. Und sie fragen die Propheten, ob der Herr gelingen wird in den Krieg oder nicht. Und der Josaphat, das war ein gottesfürchtiger Mann, sagt irgendwann, sag mal, hast du hier keinen wirklichen Propheten? Also der hat schon gemerkt, diese ganzen Propheten, die reden Dinge, wo er nicht sicher ist, ob das überhaupt wahr ist. Und dann sagt der König Ahab, ja, ich habe einen, aber der meint es nicht gut mit mir. Der redet immer gegen mich. Und der Josaphat drängt aber darauf, dass auch er gerufen wird. Und dann sagt er zuallererst zu ihm, ja, zieh hinauf, es soll dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Und hier merkt der König selbst, dass der Micha ihm einfach nur sagt, was er hören will. Und er sagt, wie oft soll ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen des Herrn. Da sagt er, ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn, an jeder kehre wieder heim in Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? Also was soll der Prophet ihm weissagen? Das, was ihm gefällt, das soll der Prophet ihm weissagen. Und jetzt tut er es aber nicht. Und jetzt spricht Micha. Darum höre das Wort des Herrn, ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, also betören heißt betrügen, wer will ihn umgarnen, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt. Er soll also betrogen werden, um im Krieg getötet zu werden. Der eine sagte dies und der andere sagte das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor dem Herrn und sprach, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören. Das heißt, dir soll es gelingen. Er sagt, ich will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und der Herr sagt, das soll dir gelingen. Und er sprach, ich will, genau, du sollst ihn betören und du wirst es auch ausführen, so geh hin und mache es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gelegt und der Herr hat das Urteil über dich geredet. Einer der falschen Propheten gibt Micha dann sofort eine Ohrfeige. Warum? Ist doch klar, weil er damit ja als falscher Prophet galt. Das heißt, Micha kommt hier sofort in die Bedrängnis. Aber was wir hier lernen ist, dass Gott, weil der Ahab die Wahrheit verworfen hat, dass er vom Propheten nur hören will, was ihm gefällt, einen Lügengeist gibt, durch den Mund aller falschen Propheten, und dass diese Ahab so betrügen, dass er im Krieg fällt. Wenn ihr die Propheten Jeremia, Hesekiel, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so weiter lest, werdet ihr merken, dass Gott immer wieder sagt, mit der Sünde, mit der ihr gegen mich gesündigt habt, werde ich euch bestrafen. Er sagt also, dass Gott in seinem Gericht über sie ein Gericht bringt, das dem entspricht, was ihre Sünde ist. Ja, das Gericht, das Gott bringt, entspricht dem, was ihre Sünde ist. Jetzt könnten wir sagen, er hat auch im ersten Kapitel von dem Gericht gesprochen, das kommen wird, wenn der Herr kommen wird, um Vergeltung zu üben. Jesus spricht auch davon, dass er gesagt hat, dass er kommen wird und die Böcke von den Schafen scheiden wird, nachdem er gerufen hat, dass alle Toten auferstehen werden. Aber wir sehen, dass die Bibel lehrt, dass Gott in seiner Weisheit schon hier auf Erden ein Gericht über die Erde bringt, das den Taten der Menschen entspricht, um so die Bosheit ihres Handelns an ihnen offenbar zu machen. Wenden wir es praktisch an. Das ist ein Beispiel, das ich öfter nehme, daher für manche vielleicht eine Wiederholung. Wir sind heute der Meinung, dass wir, wenn das Kind, das im Mutterleib entsteht, gerade nicht rechtzeitig kommt oder unpassend kommt oder wir es nicht haben wollen, wir darüber entscheiden dürfen, ob es stirbt oder nicht stirbt, ob es leben darf oder nicht leben darf. Das heißt, wir sagen, weil das Kind im Bauch nicht sichtbar ist, weil es keine Stimme hat, weil es sich nicht wehren kann, weil es vor Gericht nicht gegen uns aussagen kann, so meinen wir, könnten wir das Urteil fällen, ob es das Recht hat zu leben oder nicht. So was wird Gott tun? Er wird Menschen über uns bringen, die genau das Gleiche denken, aber die dann über uns entscheiden, ob wir leben dürfen oder nicht. Ob wir das Recht haben zu leben oder nicht. Was macht Gott dann aber? Wir könnten entscheiden, Unrecht, 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 aber eigentlich jeder, der nachdenkt, müsste sagen, warte mal, jetzt bin ich nur der, der keine Macht hat, der sich nicht dagegen wehren kann, wie das Kind im Mutterleib. Aber hier entscheiden doch Menschen genauso, wie ich meine, das Recht haben, entscheiden zu können. Gott konfrontiert die Sünde mit der gleichen Sünde. Warum? In seiner Barmherzigkeit, um den Menschen zu zeigen, wie böse sein Tun ist. Um ihn zur Umkehr zu führen. Also im Gericht ist noch Barmherzigkeit. Und nun muss Gott am Ende der Zeit ein Gericht über die Menschen bringen. Und dieses Gericht ist der Antichrist. Und er kommt mit solch einer Macht, mit der Macht der Verführung, dass er anerkannt wird als Erlöser der Welt und wird doch nichts anderes als das Gericht über die Welt bringen. Und die Bibel beschreibt immer wieder, dass dieser Antichrist sozusagen die Gemeinde Jesu verfolgt. Aber das Eigentliche ist, dass auch wenn er sich so als Feind der Gläubigen hinstellt und viele verführen wird, er am Ende doch nichts anderes ist als das Gerichtsmittel Gottes über die Gottlosigkeit dieser Welt nach dem Maß ihrer Gottlosigkeit. Die Gläubigen werden dadurch geläutert, wie in allen Zeiten, in allen Zeiten. Aber die Gottlosen werden dadurch die Strafe empfangen, schon hier auf der Erde. Aber hier ist noch Gnadenzeit, hier auf der Erde, um zur Umkehr zu kommen, um Buße zu tun und den Herrn zu suchen. Und das ist, was Gott hier sagt. Er zeigt also, dass er einen Menschen, also hier wird ein Mensch erwähnt, der Mann, schaut mal, wie er hier beschrieben wird, er wird hier genannt, dass er der Mensch der Sünde und der Sohn des Verderbens. Dieser Begriff Sohn des Verderbens haben wir bei Judas, ne? Judas war 3 Jahre Apostel. Apostel des Herrn, hat Wunder getan, Zeichen und war doch ein Feind Christi, ein Sohn des Verderbens. Und ein Mensch der Gesetzlosigkeit, das ist sozusagen das, was hier prägend ist für diesen Menschen. Und die Bibel zeigt, dass er eben kommen wird. Es wird aber eingeleitet vorher, dass Paulus sagt, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss vorher unbedingt zuerst der Abfall kommen. Hier sind wir nämlich bei einer Schwierigkeit, denn Abfall gab es schon immer wieder, aber der Text zeigt uns, dass wohl am Ende der Zeit ein Abfall vom Glauben stattfinden wird, also von den bekennenden Gläubigen wird ein Abfall vom Glauben so stark sein, dass wir erschüttert werden und dass die Gläubigen erschüttert werden über das Zeugnis, das in der Gemeinde, und ich beziehe es auf die Gemeinde, das in der Gemeinde geschehen wird. Und wir müssen uns die einfache Frage stellen, warum war das wichtig, dass der Herr offen darüber spricht? Es war wichtig für die Gläubigen, dass sie damit rechnen sollten. Wir könnten sagen, ich mache jetzt das mal ganz einfach, was ist, wenn übermorgen nur noch 1/4 hier im Gottesdienst sitzt und die anderen sagen, nee, nee, da will ich nichts mehr zu tun haben. Es gibt nur Schwierigkeiten, nur Ärger. Würdest du dann trotzdem noch regelmäßig kommen, obwohl die du immer als Christen angesehen hast, nicht mehr in der Gemeinde sind? Nun, das soll uns nicht dahin bringen, dass wir skeptisch sind, dass wir den anderen hinterfragen. Es soll uns nur zeigen, wie schwer die Anfechtung sein kann und dass hier die Anfechtung in der Gemeinde durch die Mehrheit kommt. Es gibt einen Zwang, ne? Einen Zwang der Mehrheit oder einen Zwang der vielen, die das Evangelium, die gläubig waren, die den Glauben bekannt haben und dann das Evangelium verwerfen, sodass die Gemeinde Schwierigkeit hat, überhaupt sich noch zu versammeln und zu bestehen. Und was würde das mit mir ausmachen? Inwieweit würde mein Glaube dann erschüttert werden? Wie weit würde ich dann in Zweifel hereinkommen über die Wahrheit des Evangeliums? Und genau das bringt mich dahin, meinen Glauben zu hinterfragen. Das heißt, nicht zu hinterfragen, sondern einfach nur ja, nachzufragen, dem Herrn zu fragen, worauf gründet sich mein Glaube? Worauf vertraue ich? Was suche ich in der Gemeinde? Was ist wirklich Inhalt meines Glaubens, Fundament meines Glaubens? Hör ich auf zu glauben, wenn die Mehrheit nicht mehr glaubt? Verwerfe ich das Wort Gottes nur, weil die Mehrheit anders denkt? Und dann merken wir, es führt uns zurück zu der Frage, was ist Sicherheit, was gibt mir Sicherheit? Wohin will ich gehen? Was gibt mir ein Fundament? Und wenn wir jetzt das anschauen, dann sehen wir, das ist das, was der Jesus sagt, dass jeder wachsam sein, habt Acht auf euch selbst. Das heißt, er zeigt uns, dass selbst dann, wenn wir heute sagen können, mein Fundament ist das Wort Gottes, darauf setze ich mein Vertrauen auf Christus, bedeutet das noch lange nicht, dass ich nicht wachsam darüber sein muss, dass diese Gründe sich nicht verlagern und andere Dinge wichtiger werden als das Wort Gottes. Wie schnell kann ich als Gläubiger in die Situation kommen, dass ich die Anerkennung in der Gemeinde suche, die Anerkennung in meinem Dienst und was immer auch es ist. Und es schleicht sich als Ersatz herein zum Vertrauen auf den Herrn. Und am schwersten fällt es uns, etwas zu verlieren oder loszulassen, was wir einmal bekommen haben. Und es wird zur Versuchung. So, das war die Situation hier der Gläubigen. Und Paulus schreibt den Gläubigen und sagt, es wird der Abfall kommen. Und warum schreibt er es ihnen? Er will ihnen sagen, rechnet damit, der Herr hat es vorausgesagt. Rechnet damit. Warum soll ich damit rechnen? Weil auch dann, wenn die viele sich abwenden, wenn die Gemeinde äußerlich sichtbar Gemeinde zerstört wird und nicht mehr der Wahrheit nachfolgt, dein Glaube unerschütterlich ist an die Herrschaft Gottes, an sein Königtum, weil du weißt, er hat es vorausgesagt. Wenn ihr Offenbarung 13 und 14 leset, 11 bis 14 lest, dann werdet ihr sehen, dass hier die gleiche Botschaft drin ist. Das ganze Buch der Offenbarung ist ein Zeichen des Gerichts auf der einen Seite, aber die Offenbarung fängt damit an, dass sie sagt, glückselig, die hören und bewahren und tun, was darin geschrieben steht. Merkt ihr, was es bedeutet? Es sagt, ich, der Herr, gebe der Sünde so viel Macht und Autorität, dass du zweifeln könntest. Und dann wirkt sich seine Autorität noch so darin aus, dass er den Herrn lästert, dass er an die Stelle Gottes tritt, dass er die schlimmsten Sünden begeht. Und du sagen musst, und Herr, warum lässt du das zu? Wo ist Gott? Warum schreitet er nicht ein? Aber wenn du die Bibel liest und festhältst an seinem Wort, das heißt, wenn Gottes Wort das Fundament deines Glaubens ist, erkennst du, dass gerade in der Entfaltung der Bosheit Gottes Plan sich erfüllt und du gestärkt wirst im Glauben, weil du eins verstanden hast, nun ist der Tag gekommen, wo Gott uns in seine Herrlichkeit ruft. Und es regt dich an, wie bei den fünf Jungfrauen, deine Lampe wieder zu putzen, wieder hell aufleuchten zu lassen. Es regt uns an, uns gegenseitig anzuspornen. Macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Macht dich bereit, der Herr kommt. Lasst uns einander stärken und ermutigen, wieder auf ihn zu warten, dass er kommt. Und was noch? Es spornt uns an, wieder treu zu sein, in unserer Verantwortung hinzugehen, das Evangelium zu verkündigen, die gute Botschaft zu verkündigen, dass Christus Schuld vergibt, Sünde sühnt. Der größte Übertreter darf kommen, um Vergebung zu empfangen, weil er es verheißen hat, weil er seinen Sohn gegeben hat, um jeden, der umkehrt und an ihn glaubt, Vergebung der Schuld zu geben. Nun, ich merkte gerade, dass meine Zeit schon abgelaufen ist. Wir haben also viel drumherum gelesen, aber wir haben, denke ich, verstanden, dass Gott beschlossen hat, die Bosheit des Menschen in dieser Weise, den Menschen mit seiner Bosheit in dieser Weise zu begegnen, als Gericht über den Menschen schon hier auf der Erde über ihn zu bringen, indem er ihn mit seinen Sünden konfrontiert, durch solche, die die Macht haben über ihn und genau die gleichen Sünden begehen. Ich kann dich nur ermutigen zu schauen, wie dieser Mensch der Gesetzlosigkeit beschrieben wird. Er wird immer wieder beschrieben als jemand, der in sich selbst der Maßstab ist. Wer ist der Maßstab für Recht und Unrecht? Gott selbst ist der Maßstab für Recht und Unrecht. Gott aber ist ein Gott, der uns Gesetze gab und der nicht lügen kann. Hier haben wir jemand, der sich als Maßstab erhebt, als Gott in den Tempel Gottes setzt, aber ein Mann der Lüge und der Täuschung und des Betrugs ist, der keine Gerechtigkeit kennt. Das ist das, was hier beschrieben wird. Warum ist es noch wichtig? Damit will ich heute ändern. Wenn du als Gotteskind, in deiner Sichtweise die Grenzen zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich Gottes verwischt hast, dass es dir schwer fällt, mit Menschen das Evangelium zu teilen, beziehungsweise Menschen zu warnen, Menschen aufzufordern, an Herrn Jesus zu glauben. Wenn du die Anerkennung dieser Zeit und der Menschen dieser Zeit suchst und möglichst von ihnen gemocht werden möchtest, musst du zurückkehren zum Worte Gottes, um dir neu vor Augen zu halten, was Gottes Urteil über diese Welt ist. Die Christen sagen leider viel zu oft, naja, er glaubt ja nicht, und tun so, als wäre es eine harmlose Sünde. Es wäre genau so, wie wenn ich sagen würde, jemand, der meine Frau verspottet und sie verachtet und für nichts hält, darf ruhig bei meinem Freund sein und regelmäßig zu mir kommen und ich biete ihm das gute Essen an und ich biete ihm die Gemeinschaft an und ich sage, wir beide haben ja kein Problem miteinander. Christus ist für uns gestorben. Christus hat sich erniedrigt. Christus ist Mensch geworden. Christus ging ans Kreuz. Er trug die Strafe. Er beruft durch das Evangelium alle Menschen überall auf, Buße zu tun. Auf welche Seite willst du dich stellen? Auf seine Seite? Willst du dich klar zu ihm bekennen? Oder willst du auch noch die Freundschaft der Welt haben? Gott hat es so bestimmt, dass diese beiden Reiche so aneinander prallen werden, dass auch die Herzen der Gläubigen erforscht werden, weil sie dann nicht mehr das Doppelleben führen können, sondern sich entscheiden müssen. Halte ich mich zu Christus oder will ich die Anerkennung dieser Welt? Und der Herr warnt uns wieder und wieder und sagt, wer der Welt Freund sein will. Wer der Welt Freund sein will, nicht ist, sondern will, erweist sich als Feind Gottes. Das heißt, die Entscheidungen, die er dann im Alltag trifft, werden gegen Christus sein. Gegen den Erlöser. Eine Entwertung des Evangeliums. Und darum hilft uns auch die Auseinandersetzung damit und das Lesen der Offenbarung bringt uns immer wieder dahin zurück, zu sagen, liebes Gotteskind, hass Weltlichkeit. Entlarve Weltlichkeit in dir und liebe Christus. Liebe Christus, denke über sein Opfer nach und über seine Verheißungen und über das Ende und wohin das führt. Und wenn du darüber nachdenkst, was das Ergebnis dieser Reiche ist oder das Ziel, wohin diese Reiche steuern, entweder zur ewigen Herrlichkeit oder zur ewigen Verdammnis, dann werde gefestigt im Lobpreis, in der Anbetung, im Glauben und halte aus. Bitte um Ausharren. Bitte um Klarheit in deinen Worten. Bitte um Klarheit in deinem Zeugnis. Und bitte um Eindeutigkeit in deinem ganzen Leben. Und wir merken, es ändert so viel. Es ändert nicht nur, dass ich höre sofort auf zu sagen, was darf ich als Christ noch tun? Sondern ich stell die Frage neu und sag, oh Herr, wie lange hast du mir noch Zeit gegeben? Wie kann ich höchstmöglich höchstmöglich. In dieser Zeit, in der du mich hier auf der Erde leben lässt, für dich Salz und Licht sein, um möglichst viele herauszufordern, umzukehren und an dich zu glauben. Der Herr segne uns darin. Amen.